SWR 2 Impuls.
Heute mit Christine Langer und einer Ausgabe von 1000 Antworten. Es geht um Rituale und warum sie für uns so wichtig sind. Abends schon mal den Frühstückstisch decken, damit man morgens nur noch den Knopf an der Kaffeemaschine drücken muss. Ein praktisches Ritual für viele. Unser Alltag steckt nämlich voller Rituale. Das Vorlesen vorm Einschlafen bei Kindern zum Beispiel oder der Kuss zum Abschied in einer Partnerschaft. Sich verkleiden an Fasching. Rituale sind für uns unglaublich wichtig, aber warum ist das eigentlich so? Was bewirken sie? Und was steckt überhaupt hinter manchen Ritualen? Warum verstecken und suchen wir an Ostern zum Beispiel Eier? Mein Gast ist heute die Ritualforscherin Dr. Dagmar Hähnel. Sie beantwortet hier bis 17 Uhr ihre Fragen zu Ritualen und kann auch erklären, warum sie zu Hause auf bestimmte Abläufe einfach nicht verzichten können oder wollen. SWR 2 Impuls, 1000 Antworten zu Ritualen. Ja, guten Tag. Und da sind wir ja direkt schon beim ersten Ritual, das wir oft gar nicht uns so bewusst machen, die Begrüßung, oder?
Ja, genau. Also Begrüßung und Abschied sind ganz, ganz wichtige Rituale in unserem Alltag, die halt quasi sofort eine Beziehung markieren. Die Art und Weise, wie wir jemanden begrüßen, sagt ganz viel aus, in was für einer Beziehung oder wir zu dem stehen, was für eine Rolle wir gerade haben. Also im Prinzip fängt jedes Guten Tag oder Hallo oder die Umarmung zur Begrüßung, erzählt schon ganz, ganz viel und lenkt dann die Kommunikation, die danach folgt, auch schon direkt auf eine bestimmte Ebene.
Stößt deswegen auch sowas so stark auf, zum Beispiel dieser Moment, als damals der noch US-Präsident Trump Kanzlerin Merkel den Handschlag dann sozusagen verweigert hat?
Ja, genau, diese Rituale sind, das hat ganz viel mit, das ist gar nicht bewusst, sondern das haben wir in unserem Körper drin, das haben wir ganz, ganz lange gelernt und es ist sehr, sehr symbolisch aufgeladen. Aber wenn irgendwie was bei diesen Ritualen schief geht oder man nicht diesen Erwartungen entspricht, dann stößt das sofort auf und dann gehen auch quasi sofort auch alle Alarmglocken unseres kulturellen Unterbewusstseins an.
Zurzeit, Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, ne, den Handschlag und die Umarmung zur Begrüßung wegen Corona ist es ja gerade nicht drin. Was macht das dann mit uns oder wie verändern sich dann diese Rituale? Sind wir dann flexibel genug?
Ja, also wir beobachten das ja jetzt schon im Prinzip ein ganzes Jahr lang, was diese Pandemiesituation mit unseren Ritualen macht. Und wir können eigentlich sehr deutlich sagen, dass wir im ersten Lockdown am Anfang unglaublich kreativ waren, das zu überbrücken, andere Formen zu finden, beispielsweise dann das Ellbogenstoßen oder es gab dann auch so Initiativen, gerade so bei jungen Menschen, dass man so eine Art von Tanzchoreografie zur Begrüßung machte. Das Ganze war irgendwie auch noch ein bisschen, ein bisschen witzig, etwas Besonderes, aber es hatte auch dieses Rituelle, dass man etwas braucht, um bestimmte Rahmungen zu setzen, etwas, was wiederholt wird, was dadurch Kontinuität gibt. Und wir merken aber jetzt inzwischen halt eben auch in diesem Winter, dass uns bestimmte Rituale wirklich fehlen, dass wir die vermissen. Und dazu gehören halt eben vor allen Dingen diese Beziehungsrituale, Menschen nahe zu kommen, auch körperlich mal nah zu sein und dadurch auch, ich sag mal, Emotionen zu vermitteln. Das ist etwas, was inzwischen wirklich hart wird, darauf zu verzichten.
Ja, da kommen wir sicherlich im Lauf der Sendung auch noch mehrfach drauf. Rituale, das sind ja feste Handlungsabläufe, das ist gerade schon angeklungen. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Tradition, Ritual und Brauch?
Ja, also im Prinzip kann man diese drei Begriffe natürlich unterscheiden. Sie werden im wissenschaftlichen Bereich auch ganz klar voneinander unterschieden. Ritual und Brauch, die sind sich sehr, sehr ähnlich. Und Bräuche sind eigentlich immer auch Rituale, aber nicht jedes Ritual ist ein Brauch. Damit es ein Brauch wird, dazu gehört eine Kollektivität, dass eine größere Gruppe dieses Ritual vollzieht. Also beispielsweise das Beziehungsritual, der Kuss vorm Einschlafen oder so, das ist nun kein Brauch, sondern ein Ritual. Aber der Brauch ist beispielsweise Karneval zu feiern oder halt eben in diesem Jahr eben nicht zu feiern. Diese großen Feste im Jahreslauf, aber auch im Lebenslauf, die eine Kollektivität haben, die, da kommt jetzt die Tradition ins Spiel, die eine zeitliche Kontinuität haben. Wenn das über einen bestimmten Zeitraum länger andauert, dann sprechen wir dann auch von einer Tradition.
Ja, und wir haben eben schon mal kurz angesprochen, das nächste, was uns als Ritual oder als Brauch eigentlich bevorstehen würde, das ist der Karneval, Fasching, Fasnacht. Frau Dr. Hähnel, was steckt da denn eigentlich genau dahinter? Warum verkleiden wir uns zum Beispiel?
Ja, Karneval, Fasching, Fastnacht, das ist eines der ganz großen jahreszeitlichen Rituale, die in den christlichen Jahreslauf gehören. Es ist Fastnacht, die Zeit, die Nacht vor der Fastenzeit, der österlichen Fastenzeit. Das heißt, dieses ganze Karneval, dieser Brauchkomplex, von dem wir da sprechen können, der ist im Zusammenhang mit dem Osterfest zu sehen. Und so ist es entstanden, halt im Mittelalter als ein Fest der Ausgelassenheit, der weltlichen Lüste, wo es wo nochmal richtig gegessen wurde, Alkohol getrunken, getanzt, musiziert, im Prinzip über die Stränge gehauen, entgrenzt ein Stückchen weit. Dieses Fest hat sich im Laufe der Zeit natürlich weiterentwickelt, wie sich alle solche Rituale weiterentwickeln, und ist im 19. Jahrhundert politisch aufgeladen worden, ein bisschen neu gestaltet worden. Einige Teile sind erhalten geblieben, beispielsweise das Verkleiden, weil das verweist auf einen ganz wichtigen Aspekt in diesem Ritual, nämlich den Ausstieg aus dem Alltag, den Rollenwechsel, den Rollentausch, den spielerischen, und die Grenzüberschreitung, die ein Stückchen in diesen tollen Tagen einfach auch mit dazugehört.
Ist das denn auch was insgesamt für Rituale spricht, dieses Ausbrechen aus dem Alltag? Ist das eine wichtige Funktion?
Ja, das ist eine ganz wichtige Funktion bei ganz, ganz vielen Ritualen, den quasi kurzzeitigen Ausstieg aus dem Alltag. Ob das in so Initiationsritualen ist oder in Übergangsritualen, da ist immer so eine Phase drin, die ist frei, die bietet Freiräume, Freiheiten, die man sonst im Alltag nicht hat. Und diese Freiräume sind wichtig, auch um über den Alltag und über die Alltagsrollen zu reflektieren. Das macht so das Besondere auch dieser Rituale aus.
Jetzt gerade nochmal bei Fasching, da spielt ja auch die Zahl 11 so eine große Rolle. Also eigentlich beginnt die Saison am 11.11. und dann beginnen viele Veranstaltungen um 11.11 Uhr oder um 10.11 Uhr oder 14.11 Uhr. Was hat es mit der 11 auf sich?
Ja, die 11 ist eine besondere Zahl. Auch das hat auch was Christliches, denn die 12 ist eine im Christlichen eine Zahl, die irgendwas mit Göttlichkeit, mit Heiligkeit und mit Vollständigkeit zu tun hat. Die 12 Monate beispielsweise oder die 12 Aposteln. 11 ist eins zu wenig. Das heißt, es ist nicht vollständig und nicht göttlich. Also das ist die Zahl, die quasi dem anderen und hier dem Narren zugewiesen wird. Der Narr als jemand, der Gott fernsteht. Und von daher ist die Elf dann die Narrenzahl. Der 11.11. hat aber noch eine zweite Bedeutung, die auch wieder mit Festen und Fastenzeit zu tun hat. Der 11. November ist der Martinstag, und das ist der Tag, an dem, also der Tag bevor das Adventsfasten begonnen hat. Denn das wissen wir heute überhaupt nicht mehr. Für uns ist heute die Adventszeit eine Zeit, die von Plätzchen backen, Spekulatius essen und Glühwein trinken bestimmt ist. Es war aber in der Vergangenheit eine Fastenzeit. Und auch da, dieses Fest, nochmal Lebensmittel aufgebrauchen, nochmal richtig schlemmen und der Völlerei frönen, um dann danach in die Fastenzeit zu gehen.
So, und angerufen hat Frau Kirste. Hallo Frau Kirste.
Ja, einen schönen guten Tag.
Was würden Sie denn gerne wissen?
Ja, ich habe vorhin gleich reagiert, als Sie von Ritualen gesprochen haben. Also ich habe mich schon immer für Bräuche interessiert und Rituale. Und ich sehe einen Unterschied zwischen Bräuchen und Ritualen. Bräuche verändern sich ja im Leben, in der Entwicklung der Gesellschaft. Und die Kirche hat ja da großen Einfluss darauf gehabt, auf heidnische Bräuche, einfach christliche Normalitäten raufzusetzen, um also die Heiden im Grunde genommen christlich zu überzeugen und dass man da eine Ebene schafft. Und zum Beispiel sagten Sie mit den Ostereiern, das hat ja unterschiedliche Bedeutung. Einmal hat es was Heidnisches war gewesen, dass man Fruchtbarkeit damit weitergeben wollte, dass die Natur wieder aufweckt, dass alles ins Blühen kommt. Und das kommt viel aus dem Slawischen auch. Und wir verändern ja auch die Bräuche. Und das finde ich ja auch gut. Es gibt ja ganz bestimmte Bräuche, die ja echt schräg waren. Und wenn man die der heutigen Zeit anpasst, finde ich das auch gut, dass man für sich das herausfindet.
Ja, Frau Kirst, jetzt haben Sie ein bisschen angesprochen, diesen Bereich, ein bisschen haben wir ja schon gesprochen, über so den Unterschied zwischen Brauch und Tradition. Aber Frau Hennel, tatsächlich dieser Aspekt, dass die christliche Kirche auch versucht hat, sagen wir mal, andere Bräuche für sich selbst zu nutzen. Ist das so ein typisches Vorgehen gewesen von der Kirche vielleicht?
Ja.
Also nein.
Meine Erfahrung heraus.
Frau Hähnel, bitte, ja, gerne.
Also das kann man so vor allen Dingen in dieser Pauschalität definitiv nicht sagen, dass quasi im Prinzip im Zuge der Christianisierung im frühen Christentum die Kirche quasi Bräuche anderer Traditionen und anderer Religionen einfach benutzt hätte, umgedeutet hätte, um sie selber zu nutzen. Also in dieser vereinfachten Form ist das definitiv so nicht zu unterschreiben wissenschaftlich. Was natürlich da ist, ist so ein bisschen so der Punkt, dass ganz, ganz viele Bräuche haben etwas zu tun mit Lebensrealitäten, Alltagsrealitäten einer agrarisch definierten Gesellschaft, also Menschen, die vom Ackerbau, von Viehzucht, vom Wetter unglaublich abhängig sind. Und da entstehen bestimmte Bilder, bestimmte Symboliken, die im Prinzip auch überkulturell und in ganz unterschiedlichen Kulturen wirksam sind und genutzt werden und gefüllt werden. Das Ei ist beispielsweise so ein Symbol, was wir in ganz vielen Kulturen finden. Immer als Symbol für das Leben. Denn aus so einem Ei kommt ja irgendwas Lebendiges raus. Und das ist ein Prozess, der ist unserem Blick entzogen, der ist irgendwie ein bisschen überraschend vielleicht, wird vielleicht auch magisch gedeutet oder wie auch immer. Aber das Ei als so ein zentrales Symbol, dass das jetzt auf die Osterzeit transferiert wurde, ist nicht gemacht worden, um quasi das christliche Osterfest auf vorchristliche Religionen aufzupfropfen. Das ist also, dieser Prozess funktioniert nicht so einfach, obwohl man es natürlich auch immer wieder liest.
Dass man heidnische Bräuche also für sich mitgenutzt hat und hat das mit hat es eigentlich verbunden. Es gibt ja sehr viele noch wissenschaftliche Unklarheiten, gerade im Brauchtum und gerade in Verbindung mit dem Christentum. Und das ist ja im Grunde genommen auch ein großes, offenes Buch. Aber ich wollte gerne noch sagen...
Nee, dann würde ich jetzt ganz kurz nochmal... das ist kein großes, offenes Buch, wo es so viele Unklarheiten gibt. Da gibt es ganz, ganz viele sehr fundierte historische Forschung zu. Und ich würde sehr, sehr gerne mit Ihnen weiter über Bräuche und Rituale debattieren. Aber eigentlich ist es doch wichtig, wie wir heute damit leben und umgehen. Und die Zeit vor 2000, vor 3000 Jahren ist vielleicht jetzt auch gerade nicht das Thema für uns heute.
Frau Buse ist als nächstes dran. Hallo Frau Buse, was ist denn Ihr Ritual?
Also ich habe in der Familie sehr viel Krankheit und frühe Todesfälle gehabt. Und ich habe angestrebt, selber so gesund wie möglich, so alt wie möglich zu werden. Und ich war dann 4,5 Jahre in einem veganen Gästehaus gelebt und gearbeitet, wo ich sehr viel gelernt habe. Und im Moment mache ich habe sehr wenig Zähne, deshalb muss ich alles im Mixer machen, jeden Abend Rohkost im Mixer. Mein Grundstoff ist rohes Sauerkraut, auf jeden Fall jeden Tag. Und dann richte ich mich nach dem Romanus Mondkalender, wo jeden Tag das Gemüse drin steht, was für den Tag gesund und gut ist.
Okay, also eine Art Ernährungsritual anhand eines Mondkalenders. Frau Dr. Hähnel, wie kann sowas uns denn helfen, wenn wir uns für bestimmte Bereiche im Leben an einem bestimmten Kalender oder an bestimmte zeitliche Abfolgen richten können?
Ja, das ist also wirklich ein sehr, sehr interessantes Ritual, quasi die Ernährung rituell auch an solchen, ich sag mal so, kosmologischen Theorien anzugleichen, über so einen Mondkalender beispielsweise. Da sehe ich sehr, sehr deutlich die Funktion, dass Rituale uns ganz viel Sicherheit verleihen, Sicherheit und Vertrauen. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was für die Frau Buse wichtig ist, hier durch die Verunsicherung, die über Krankheit, über die Erfahrung von Tod, auch in der Familie da ist, das sind ja auch existenzielle Erlebnisse, die man damit hat, dass der Versuch, selber gesund zu bleiben, das über ein bestimmtes Ritual zu vollziehen, hier, ich glaube, Ihnen, Frau Buse, ein Stückchen auch Sicherheit und das Gefühl, gut und richtig für sich zu handeln, vermittelt.
Vielen Dank für Ihren Anruf, Frau Buse. Aber das ist ja auch genauso ein Teil, der sehr viel zu tun hat mit Ritualen, dass sie uns Sicherheit geben, ne?
Ja, genau. Das ist eine ganz wichtige Funktion.
Was ist denn da zum Beispiel noch ein Beispiel, was man da nennen kann, jetzt mal unabhängig von so zeitlichen Abfolgen?
ist es Rituale, die Sicherheit verleihen. Beispielsweise, wenn wir in die Kindererziehung, das Leben mit Kindern schauen, dann sind da die festen Rituale des Tages etwas, was Kindern ganz viel Sicherheit verleiht. Also beispielsweise das gemeinsame Sitzen am Abendbrottisch und dann wird vielleicht in einer bestimmten Reihenfolge erzählt, wird gemeinsam gegessen, wird ein bestimmtes Geschirr auf den Tisch gestellt oder so. Und sozusagen, dass das jeden Abend passiert, dass man da zur Ruhe kommen kann, dass man da Gemeinschaft und Familie erfahren kann. Das sind so Dinge, die dann den Kindern sehr, sehr viel Sicherheit auch für den Rest des Tages geben. Ja. Und ich glaube, dass solche Rituale auch gerade jetzt in dieser Corona-Situation ganz zentral für Kinder sind.
Auch weil es einfach dann auch eine gewisse Ruhe den Kindern ja vermittelt. Also Sie haben jetzt zum Beispiel gesagt, jeder darf zu einer bestimmten Zeit von seinem Tag erzählen und so weiter. Das vermeidet dann auch Konflikte, oder?
Ja, genau. Also auch so zu lernen, es gibt bestimmte Regeln und Abläufe und jeder kommt dran und jeder kann seine Bedürfnisse auch äußern.
Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen. Natürlich sorgt die Corona-Pandemie dafür, dass wir viele der liebgewonnenen Rituale zurzeit nicht mehr oder kaum noch machen können oder wenn, dann ganz anders. Ein Beispiel ist da ja auch das Thema Trauerfeiern zum Beispiel. Denn natürlich sterben derzeit auch Menschen an der Pandemie und das war vor allem in der ersten Welle ja die Problematik. Oft wurden da Menschen total abgeschottet, Beerdigungen waren nur im allerkleinsten Kreis möglich. Warum ist das so schwierig, wenn ich nicht richtig Abschied nehmen kann von verstorbenen, liebgewonnenen Menschen?
Ja, jetzt sind wir bei einem Thema, wo wir merken, dass diese Rituale wirklich eine ganz, ganz existenzielle Bedeutung für uns haben. Tod und Sterben. Abschied zu nehmen und Menschen zu begleiten in dieser existenziellen Situation, im Sterben selbst, aber auch die Angehörigen danach. Das ist unglaublich wichtig, weil der Verlust eines Menschen, eines Partners, von Eltern, von Kindern, das ist extrem schmerzhaft und traumatisierend. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass Gemeinschaftserfahrung gemacht wird, dass die Erfahrung gemacht wird von Kontinuität, von ein Stückchen Sicherheit, von im Prinzip wieder den Blick in die Zukunft. Und dafür sind all diese Rituale rund um Trauern, Beerdigungen, Trauerjahr, all diese Dinge unglaublich wichtige Zeichen. Und hier diesen Bruch zu haben, das nicht vollziehen zu können, wie das unsere Tradition ist, wie wir das gelernt haben und wie wir das im Fall eines der Erfahrung des Todes ganz oft wirklich als hilfreich und wichtig empfinden. Das hat viele Leute wirklich ein Stückchen aus der Bahn geworfen, sage ich jetzt mal. Menschen wurden ausgeladen, also ich kenne das halt eben aus unseren eigenen Forschungen, wo das auch erzählt wird, ausgeladen von Beerdigungen von Familienmitgliedern beispielsweise, weil nur 10 zu so einer Beisetzung zugelassen waren und halt eben Onkel, Tanten, Nichten, egal was für eine enge Beziehung man zu dem Toten oder zu der Toten hatte, konnten dann nicht teilnehmen. Das ist etwas, was als ganz, ganz schwerer Verlust empfunden wird. Und die Initiative des Bundespräsidenten beispielsweise hier, auch ein neues Ritual zu entwickeln, ein Erinnerungsritual, ein kollektives, das halte ich für ganz, ganz wichtig, dass das getan wird.
Ja, ich wollte nämlich gerade fragen, gibt es denn etwas, was ich dann alternativ tun kann, wenn ich so ein Erlebnis habe, dass ich eben merke, ich konnte mich nicht verabschieden, wie kann ich das für mich vielleicht trotzdem lösen? Aber Sie haben jetzt ja gerade selber schon was angesprochen, so ein institutionalisiertes oder öffentliches Ritual kann dann auch helfen.
Das kann helfen, muss aber nicht, weil das ist sehr, sehr individuell. Und es gibt diese Situationen, wo quasi auf dem Totenbett in dieser Verabschiedung bestimmte Dinge aus der Vergangenheit aufgearbeitet werden. Sowas auch wie Schuldgefühle entweder abgearbeitet werden oder dadurch, dass man sich nicht richtig verabschieden kann, auch erst entstehen. Und das sind Dinge, die bis hin zu psychischen Krankheiten führen können, die dann im Prinzip auch einer Therapie bedürfen am Ende. Ich sage jetzt nicht, dass alle Menschen, die jetzt nicht zu einer Beerdigung gehen können, ein Jahr später einen Psychologen konsultieren müssen. Aber ich glaube, dass es Fälle geben wird, wo das der Fall sein wird.
Ja, wir haben jetzt ja auch schon gemerkt, also im Laufe der Pandemie ist das ja durchaus auch bewusst geworden, dass man da dafür sorgen muss, dass gerade in diesem Bereich der Trauer, Trauerfeiern und Bestattungen, dass es möglich sein muss, sich eben von den Angehörigen zu verabschieden. Da hat sich, glaube ich, auch einiges getan. Es ging ja zum Beispiel auch darum, dass man gar nicht besuchen kann im Krankenhaus und Menschen dann oft einsam gestorben sind in der ersten Pandemie. Das ist ja auch dann sehr belastend für alle gewesen, ne?
Ja. Genau, gerade die erste Welle, da war das sehr, sehr belastend. Da waren auch die Kliniken und die Ärzte ja extrem vorsichtig. Ja, natürlich auch ein Stückchen zu Recht. Das ist ein Abwägen in jedem Fall. Und inzwischen ist es aber so, dass da Kliniken auch einen Abschied möglich machen. Wenn da gemerkt wird, es geht zu Ende, die Menschen packen das nicht, dann werden die Angehörigen dann doch dazu gerufen. Und es wird in ganz, ganz vielen Kliniken möglich gemacht, dass sie sich doch nochmal sehen und verabschieden können.
Jetzt gibt es ja auch noch was anderes, was für durchaus starke Kritik und Protest und so zwei gespaltene Lager gesorgt hat, was bei Corona jetzt nicht möglich war. Und das war der Jahreswechsel. Also dieses große Ritual am Jahresende, ein großes Feuerwerk zu veranstalten. Das war jetzt dieses Jahr auch nicht möglich. Wie erklären Sie das, dass da wirklich so ein großes Konfliktpotenzial dann auch entstehen kann bei solchen Dingen?
Ja, auch da, dieser Jahreswechsel. Wir feiern das ja als eine Riesenparty eigentlich. Ein großes Fest, wo es dann dieses Feuerwerk gibt und wo man sich in den Armen liegt, ein frohes neues Jahr wünscht und das im Prinzip kollektiv, gemeinschaftlich begeht. Das Problem in Corona-Situationen ist nicht das Feuerwerk. Das Problem ist dieses ausgelassene Feiern und die Nähe, die da einfach zustande kommt. Und von daher kann ich das durchaus nachvollziehen, dass die politische Entscheidung bei diesem Abwägungsprozess dazu geführt hat, wir machen kein Feuerwerk, dann gibt es auch keine Party und die Leute hängen sich nicht in den Armen und können sich nicht anstecken. Wir tun das deswegen und deswegen ist das für uns so, ich sag mal, emotional wichtig, dieses Fest zu feiern und das auch quasi in dieser körperlichen Nähe zu tun, weil dieser Jahreswechsel etwas ist, was uns ein Stückchen beängstigt. Es fängt was Neues an. Wir wissen nicht, was kommt und was passiert. Und dieses Ritual des Silvesterfeierns trägt uns über diese Unsicherheit, indem wir eine Gemeinschaft haben mit Freunden, mit Familie, mit Menschen, die uns sonst auch nah sind. Indem wir uns in dem Moment nah sind, in den Arm nehmen und uns quasi gegenseitig dadurch versichern, dass wir auch weiter diese Gemeinschaft haben und gut in die Zukunft, in das neue Jahr gehen werden. Also das sind so ganz unterschwellige Ängste, die mit dieser Veränderung in der Zeit verbunden werden und die über dieses Ritual des gemeinsamen Feierns im Prinzip überbrückt werden können.
Vieles von dem, was Sie gerade gesagt haben, gilt auch noch für einen anderen Bereich, nämlich Hochzeiten. Das war ja auch ein Riesenthema. Die Leute können plötzlich nicht so eine große Hochzeit feiern, wie sie es eigentlich gedacht hätten. Also da spielt jetzt sehr viel, was Sie gesagt haben, schon mit rein. Also man will sich eigentlich mit vielen Menschen treffen, gemeinsam essen, gewisse Rituale einfach in der Gemeinschaft erleben. Trotzdem gibt es auch bei der Hochzeit noch heute viele Dinge, wo ich mich auch manchmal frage, warum wird da eigentlich noch so viel Wert drauf gelegt? Zum Beispiel, dass die Braut in Weiß heiratet. Das ist ja eigentlich gar nicht mehr so zeitgemäß, oder?
Das liegt ganz dran, wie sie dieses weiße Kleid interpretieren, denn es ist ja ein Symbol. Und wenn wir in die Geschichte zurückschauen, dann ist dieses weiße Kleid noch gar nicht so alt. Wenn man beispielsweise Hochzeiten des frühen 20. Jahrhunderts, wenn man da die Bilder anschaut, dann ist gerade im ländlichen Raum, hat die Braut kein weißes Kleid an, sondern ein schwarzes. Ein Festtagskleid. Die weißen Kleider stammen im Prinzip aus dem 19. Jahrhundert, aus dem Bürgertum, ein bisschen früher schon im Adel, wo sehr feine, helle Kleider als Statussymbol getragen werden konnten. Das Kleid nur für den einen Anlass. Das konnte sich jahrhundertelang nur eine ganz, ganz kleine Oberschicht leisten. Und von daher ist dieses weiße Kleid eigentlich erst im weiteren Verlauf des 20. Jahrhunderts zu einem Symbol geworden, auch in breiteren Bevölkerungskreisen für ja Unschuld, Jungfräulichkeit, was auch immer, so ein typisches, könnt ihr jetzt sagen, 50er Jahre denken, also so, doch so ein bisschen andere moralische Werte da waren. Und ja, vielleicht ist es auch an der Zeit, dieses Symbol des weißen Kleides als Zeichen für Unschuld zu verändern. Ich glaube, das ist auch schon verändert. Und heute gilt dieses Kleid als dieses weiße Hochzeitskleid, was man ja nur ein einziges Mal für wenige Stunden anzieht. Das ist ein Statussymbol, was diese Besonderheit dieses Übergangs, dieses Festes repräsentiert. Und weiß muss es ja auch inzwischen, also heute auch nicht mehr unbedingt sein. Es gibt ja da auch sehr viele Abstufungen.
Ja, und Sie haben wahnsinnig recht, das Kleid ist ja einfach ein Riesenthema immer bei jeder Hochzeit.
Ja. Ja. Das Kleid ist ein, ich oute mich jetzt mal, ich schaue auch ab und zu mal solche, das ist eine amerikanische und eine englische Sendung, Say Yes to the Dress. Wo quasi Bräute beim begleitet werden bei der Wahl ihres Kleides. Und da wird sehr, sehr deutlich, was dieses Kleid für ein Symbol ist, was da alles reininterpretiert wird, für was das alles steht. Und das ist für mich als Kulturwissenschaftlerin, als Ritualforscherin, ist das unglaublich faszinierend.
Ja, wie sich dann so ein Ritual quasi dann doch auch zeitgemäß weiterentwickelt und irgendwie doch so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Ich fasse es mal einfach so zusammen.
Ja, ja. Genau, dann ist es beides gleichzeitig. Es ist sowohl wichtig aktuell für die Menschen heute, aber andererseits ist es so überladen und so überfrachtet und dass es wirklich ein Stückchen aus der Zeit gefallen ist.
Ja. Wir haben schon über sehr, sehr viele Aspekte gesprochen. Gerade ist mir noch ein Ritual eingefallen, das bei mir eigentlich wirklich dazugehört und ich glaube bei vielen anderen Menschen in Deutschland auch. Und ich frage mich, was passieren würde, wenn das mal nicht klappt, Frau Dr. Händel. Und das ist die 20 Uhr Tagesschau. Was würde passieren, wenn das plötzlich nicht um 20 Uhr beginnt?
Ja, ich glaube, dann würden ganz, ganz viele Menschen sehr verwirrt sein, weil sie einen Fixpunkt in ihrem Tagesablauf nicht haben. Das sind sozusagen Medien, gehören inzwischen in unserer Mediengesellschaft auch dazu, dass da auch Rituale zu entwickelt werden. 20 Uhr die Tagesschau, da bekommen wir die fundierte Information über den Tag. Was ist passiert in der Welt? Was ist gerade wichtig? Das, und wir geben ja auch den Moderatoren halt eben, man hat ja schon fast eine persönliche Beziehung halt eben zu den Menschen, die da jeden Abend uns die Nachrichten vortragen. Den geben wir halt eben auch so eine Rolle, dass die uns quasi die aktuelle Weltlage erklären in diesen 15 Minuten.
Genau, und da ist dann auch schon wieder so eine gewisse Nähe da, ne? Also wieder dieses Näheprinzip auch, wo wir jetzt schon viel über die Rituale gesprochen haben. Wobei auch da muss man ja sagen, es entwickelt sich ja so ein bisschen weiter, gerade dieser Medienkonsum, was die Tagesschau früher ja quasi als einziges Angebot um 20 Uhr da war, hat man jetzt natürlich eine riesen Konkurrenz. Inzwischen ist da ja Netflix und man guckt quasi so Serien am Stück, ne? Dieses Binge-Watchen. Ist das auch fast schon ein Ritual?
Ja, zum Teil hat dieses Seriengucken auch etwas Rituelles. Weil auch da, das passiert auch oft in einer Gemeinschaft, dass sich Freunde beispielsweise treffen, um das zu gucken. Oder dass man quasi im Freundeskreis die gleiche Serie fast zeitgleich guckt und sich hinterher darüber austauscht zum Beispiel. Also auch das ist ein Punkt. Man muss nicht am gleichen Ort sein, man kann an unterschiedlichen Orten sein, um eine ähnliche Erfahrung zu haben, über die man sich dann hinterher austauscht. Manchmal auch das digital, in sozialen Medien beispielsweise. Diese Diskussion, die beispielsweise in Facebook-Gruppen nach dem Tatort am Sonntag, auch so ein Medien-, so ein Fernsehritual passieren, die zeigen das ganz deutlich, da entsteht stehen neue Formen von Gemeinschaft und Gruppenbindungen, sag ich mal, die rein im Digitalen stattfinden. Das ist etwas sehr, sehr Spannendes, was wir gerade aktuell auch im Kontext von Ritualität beobachten. Also man braucht gar nicht unbedingt immer die tatsächliche körperliche Nähe, sondern das funktioniert in Teilen auch wirklich im Digitalen oder über eine ganz große Distanz.
Das ist dann natürlich jetzt was trotz der Corona-Pandemie auch funktioniert, dieses sich nah sein, ne?
Genau. Und das ist etwas, was wir auch also mit großer Überraschung beobachten, wie kreativ eigentlich ganz, ganz viele Menschen im Laufe dieses Jahres waren, um bestimmte Rituale in einer anderen Form, nämlich so Corona-konform, beispielsweise über bestimmte Medien mit einer Distanz, mit einer reflektierten Distanz, doch noch zu vollziehen. Also wenn wir beispielsweise jetzt gerade diese Karnevals, jetzt, wir sind ja gerade jetzt in der Woche, wo eigentlich jeden Tag irgendwas an Party, an Fest oder so los wäre, morgen wäre Weiberfastnacht, am Montag, Rosenmontag. Diese Dinge gehen alle nicht, aber ganz, ganz viele Vereine haben da Dinge überlegt, Handlungen überlegt, die im Prinzip diese Rituale, die sie sonst haben, ein bisschen verändern und das aber auch ersetzen können. Ein Beispiel, das Abgeben oder das Ehren von anderen Personen mit den Karnevalsorden. Normalerweise läuft das halt eben bei einem Fest auf einer Bühne. Man kommt auf die Bühne, kriegt das Ding umgehängt, links und rechts Bützchen und vielen Dank. Das geht alles nicht. Jetzt gehen hier im Rheinland beispielsweise dann Vertreter von Karnevalsvereinen übrigens ganz oft in ihrem vollen Ornat, das sieht optisch toll aus, durch die Straßen, klingeln bei den Leuten, die so einen Orden kriegen sollen, an der Tür und überreichen den an einem Besenstiel. Das ist etwas Skurriles, es ist unglaublich komisch, ich habe das hier selber zu Hause auch schon erlebt, hat einen Moment, wo man gemeinsam wirklich lachen kann und das witzig findet.
Tolle Idee,
aber, ja. Ja, aber man hat dieses Ritual des Ordenverleihens vollzogen und das finde ich bemerkenswert.
Und wie wichtig ist das denn tatsächlich für Rituale, dass genau sowas passiert? Also, dass man es dann schafft, das moderner zu machen? Weil eigentlich denkt man ja, oh, Rituale, die sind irgendwie ein bisschen angestaubt. Viele gibt es bestimmt auch gar nicht mehr. Stimmt das?
Ja, das denkt man immer so, dass Rituale angestaubt sind, dass das zugehört, dass man sie immer genau so macht, dass da so keine Veränderungsmöglichkeiten sind. Und das ist nicht so. Da ist eine ganz große Bandbreite für Varianten, für Veränderungen, für Wandel. Eigentlich, wenn man mal wirklich genau hinguckt, dann haben wir alle unsere Rituale, die wir haben, sind in permanenter, leichter Veränderung. Und dieses Corona-Jahr, das zeigt uns eigentlich allen, dass das so ist. Dass wir gar nicht so eine große Angst haben müssen, dass wenn wir einmal im Jahr oder einmal das Silvesterfeuerwerk nicht machen, dass dann unser Jahreswechselritual kaputt und tot ist. Das ist nicht so. Das können wir wieder aufgreifen. Wir können es anders feiern. Wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten, das kreativ zu gestalten. Und dieses Rauslocken von kreativer Veränderung, das hat auch immer, bringt zu etwas, was eigentlich der eigentliche Kern von Ritualen ist. Nämlich sich über bestimmte Werte, bestimmte Symbole, bestimmte Zeichen, die Dinge, die wichtig sind, über die man aber nicht spricht, die man nicht ausspricht, die nicht explizit sind, die immateriell sind, die sozusagen so unterbewusst im Untergrund sind, sich darüber Gedanken zu machen. Und das, finde ich, ist auch die große Chance für die Rituale in diesem Jahr, dass wir darüber nachdenken, warum machen wir das eigentlich? Was ist das Eigentliche, was mir die Silvesterparty und das Feuerwerk gibt? Und wenn wir dahin kommen, dass viele Leute darüber nachdenken, dann werden diese Rituale auch wieder neu belebt und so aktualisiert, dass sie in unseren aktuellen Kontext, in unsere Lebensrealität reinpassen.
Ja, ich habe zum Beispiel jetzt auch gerade so beim Jahreswechsel oder rund um Weihnachten auch erlebt, manchmal kann es, jetzt ist gerade bei Ihnen irgendwas runtergefallen, kann das sein?
Ja, das ist richtig.
es kann aber auch irgendwie ganz befreiend sein, wenn man plötzlich ein Ritual nicht mehr machen, ich sage jetzt einfach mal, muss, weil es einfach dieses Jahr nicht möglich war. Es kann auch ganz befreiend sein. Ich dachte zum Beispiel zwischendurch, es ist gar nicht so stressig an Weihnachten dieses Jahr wie sonst immer. Ist das dann auch was man da für sich mitnehmen kann in so einer, sage ich mal, Ausnahmesituation wie jetzt?
Ja, genau das ist es, dass man diese Dinge überdenkt. Wir haben ganz am Anfang diese drei Begriffe: Brauch, Ritual, Tradition. Und ich würde da noch einen vierten Begriff reinpacken, der mit der Tradition zu tun hat. So platt gesagt, das haben wir immer schon so gemacht, das muss so sein. Und so ein Stückchen, ich sag mal, soziale Kontrolle. Dass solche Rituale natürlich, weil jeder macht es so und man guckt halt eben auch, wie funktioniert das beim Nachbarn, bei den anderen Leuten, kommen die Kinder auch Weihnachten nach Hause und sind entsprechend angemessen bei den Eltern, Großeltern zu Besuch, so. Dass das in diesem Jahr so ein Stückchen nicht ging und überdacht werden musste. Das nimmt Stress. Weil in dem Moment, wo quasi so ein Ritual zu einer so festgefahren wird, es muss immer genau so sein.
So eine Art Zwangshandlung, ne?
Genau,
ist ein Ritual
das wird,
nicht so.
Genau, ne? Ja, genau, das wird eine Zwangshandlung. Und wir wissen alle, Zwangshandlung, das hat irgendwas so mit so einem gesundheitlichen Defekt zu tun. Das ist nicht gesund, das ist nicht gut. Das setzt unter Stress. Und das mal einmal nicht zu haben, befreit und gibt auch die Chance, darüber nachzudenken, will ich das eigentlich wieder haben oder möchte ich es anders?
Wann wird es denn eigentlich bedenklich, wenn ich aus gewissen Ritualen nicht rauskomme, also wenn ich wirklich gewisse Dinge tun muss und sie nicht lassen kann?
Da gibt es eine Grenze zwischen im Prinzip Rituale zu vollziehen und diese Rituale zu einer Zwangshandlung zu machen. Das wird da im Moment halt eben kritisch, wo man vielleicht dann auch mal entsprechend sich Hilfe suchen sollte, wenn man der Meinung ist, dass man ohne das Ritual nicht leben kann. Ich kann nicht aus dem Haus gehen, wenn ich mir nicht 25 Mal die Zähne geputzt habe, beispielsweise. Oder ich kann nicht über die Straße gehen, wenn ich nicht, kennen Sie dieses Spiel, was Kinder machen, dass man nicht auf den Bordstein, auf die Ränder der Bordsteinplatten treten darf. Oh Gott, ich bin draufgetreten. Und wenn da der Punkt ist, dass ein erwachsener Mensch dann stehen bleibt, Angst bekommt und sagt, ich muss jetzt wieder nach Hause gehen, weil mein Tag ist gelaufen. Das ist so der Punkt, wo quasi das Ritual vom Spielerischen, vom Helfenden, vom Unterstützenden zu einer Zwangshandlung wird. Und da können Rituale auch gefährlich werden, ja.
Und wenn Sie das jetzt so sagen, fällt mir auch noch ein, oft ist es ja zum Beispiel auch im Sport so, also es gibt ja gewisse Sportler, die betreten immer, Fußballer betreten immer mit dem rechten Fuß den Rasen oder Fans machen immer einen gewissen Tagesablauf, bevor sie ins Stadion gehen, weil sie denken, sonst verliert das eigene Team. Sind das auch Rituale oder spielt da dann auch noch was anderes mit rein, so eine Art Aberglaube, sage ich einfach mal?
Ja, da spielt so im Prinzip so eine Art von magischem Denken mit rein. Könnte es Aberglaube nennen, aber ich mag eigentlich den Begriff magisches Denken lieber. Und da steckt im Prinzip so was im Prinzip sehr Kindliches drin, nämlich dass ich selber der Mittelpunkt der Welt bin und alles mit meinem Verhalten beeinflusse. Und wenn ich morgens beim Bäcker nicht mein Rosinenbrötchen mit dem Schokoüberguss gekriegt habe, weil das gerade heute aus war, dann ist vollkommen klar, dass am Nachmittag im Stadion meine Mannschaft nicht gewinnen kann. Also diese Beziehung, dass man alles auf sich selber und seine eigenen persönlichen Rituale bezieht, die im Prinzip so eine Art von Allmachtsfantasie da sind. Also Kinder haben in einer bestimmten Entwicklungsphase genau diese Allmachtsfantasien, beziehen alles auf sich. Das ist auch richtig und wichtig in dieser Phase, aber irgendwann muss man da rauskommen, weil sonst ist es ein magisches Denken und Aberglaube, der irgendwann auch krankhaft wird.